Ich möchte mal in den Raum die Frage stellen, warum glaubst du? Oder warum glaubst du an das, an was du glaubst? Oder noch genauer, woher kann ich wissen, dass die Bibel das unverfälschte Wort Gottes ist? Was denkt ihr? Ich hoffe, so hat es nicht zu viel Frage. Keine Antwort. Okay. Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt und wir sollten uns diese berechtigte Frage bewusst stellen. Nicht, weil ich euch verunsichern will, stimmt es überhaupt, was wir glauben oder nicht, sondern weil wir Antwort auf die Frage haben sollten, wenn uns andere Leute fragen, was glaubst du, warum glaubst du eigentlich an die Bibel, kann das sein, dass das, was in der Bibel steht, drin steht, wahr ist? Was sagen wir, wenn wir gefragt werden? Der Noah hat zwar gesagt, ich darf es nicht erzählen, aber... Neulich ist der Noah von der Schule heimgekommen und war ein bisschen verwirrt. Seine Lehrerin hat im Unterricht erzählt, alles, was die Schöpfungsgeschichte in der Bibel ist, ist kompletter Unsinn. Die Erde ist durch den Urknall entstanden. Das Leben, wie wir es heute kennen, hat sich durch Evolution langsam entwickelt. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Sie hat sogar gesagt, im Weltall könnten wir heute noch das Echo vom Urknall hören. Das ist Lehrmeinung in der Schule. Damit werden unsere Kinder konfrontiert. Aber was die Lehrerin nicht gesagt hat, es handelt sich um eine Theorie. Man sagt eine Evolutionstheorie. Also ist es auch nicht bewiesen. Entweder man glaubt dran oder nicht. Ebenso kann man sagen, wir glauben an das, was in der Bibel steht. Wir können die Schöpfungsgeschichte auch nicht beweisen, aber man kann dran glauben. Die Frage ist, was ist glaubhafter? Dass Gott die Welt und alles, was drauf ist und lebt und alles, was man heute sieht, erschaffen hat, oder dass alles Leben ein Zufall war. Wenn wir uns so die Welt angucken, frage ich mich, kann das sein, dass alles, was wir hier sehen, zufällig entstanden ist? All die wunderbare, komplexe Lebenswesen. Ich habe im Internet so ein bisschen geguckt, da hat einer gesagt, wenn man daran glaubt, dass alles zufällig entstanden ist, könnte man auch daran glauben, ein Wirbelsturm fegt über einen Schrottplatz und es entsteht ein voll funktionsfähiger Airbus. So im Prinzip sagt es die Evolutionstheorie. Also für mich sehr zweifelhaft. Wir kommen zu unserem Text. Wir haben doch nicht irgendwelche klugen Geschichten erfunden, als wir euch verkündeten, dass unser Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja schon gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Heiligen Berg war, haben wir selber die Stimme Gottes des Höchsten gehört. Vom Himmel her sprach er, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich von Herzen freue. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Doch vergesst vor allem eins nicht. Kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf und versuche sie dann im Laufe des Abends zu untermauern. Für mich ist die Bibel eine verlässliche Sammlung historischer Dokumente, die von Augenzeugen niedergeschrieben wurden. Die Evangelien sind Tatsachenberichte von Augenzeugen. Petrus schreibt: Ich war dabei, als Jesus auf dem Berg war, als er Mose und Elia getroffen hat. Ich war dabei, als Jesus sich verändert hat. Sein göttliches Wesen ist zum Vorschein gekommen. Ich war dabei, als Gottes Stimme sagte: Dies ist mein lieber Sohn. Gibt es was Sichereres als Augenzeugen? Stellen wir uns mal vor, es gibt einen Unfall, zwei Autos krachen ineinander, Polizei kommt, der eine sagt, es war so, und der andere sagt, es war so. Dann werden Augenzeuge gesucht. Die Polizei guckt, wer hat es gesehen? Wer hat es richtig gesehen? Da kommt es nicht darauf an, wem hat jemand erzählt, so und so war es, oder wer hat es von ganz weitem irgendwie ein bisschen beobachtet, sondern da geht es darum, was habt ihr gesehen, wie war es genau. Augenzeuge sind die beste Quelle, auf die kann man sich verlassen. In der Bibel gibt es ganz viele Berichte von Augenzeugen. Johannes schreibt zum Beispiel im 1. Johannesbrief, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Oder Paulus im 1. Korinther. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tage vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. 500 Zeuge sind Jesus nach seiner Auferstehung begegnet. Und die meisten waren noch am Leben, als Paulus den Brief geschrieben hat. Die konnten wir damals noch richtig fragen. Stellen wir uns mal vor, ein Banküberfall. Ein Räuber stürmt in die Bank, nimmt das Geld mit und flüchtet. Er wird von der Polizei irgendwann mal erwischt. Die vermuten, der ist es. Und dann? Er sagt, er war es nicht. Es kommt auf dem Polizeirevier zur Gegenüberstellung. In der Bank waren noch andere Leute. Der erste Zeuge sagt ganz klar, die Nummer 3 war es. Okay, man könnte sich ja irren. Kommt noch aber ein weiterer Zeuge. Sagt auch, eindeutig, die Nummer 3 war es. Und nehmen wir mal an, das war eine recht große Bank. 500 Leute haben das gesehen. Und alle 500 sagen, die Nummer 3 war es. Ich glaube, der Fall ist erledigt. Da gibt es keine Zweifel mehr bei 500 gleiche Aussage. Die Beweislast ist erdrückend. Genauso ist es mit dem Leben von Jesus und seiner Auferstehung. Allein für die Auferstehung gab es 500 Menschen, die alle die gleiche Aussage gemacht haben. Ja, Jesus ist auferstanden. Und das war im Römischen Reich und damals in Israel kein Spaß zu sagen, ich glaube an Jesus, er ist auferstanden. Da konnte man nicht einfach hinstehen und sagen oder irgendwas erfinden und sagen, das war so. Weil viele, man liest in der Bibel, wurden dafür bestraft, geschlagen oder sogar getötet. Man kennt es ja von heute über Facebook oder Twitter, da wird irgendeine Behauptung aufgestellt. Man ist anonym, kein Mensch prüft es nach. Fake News sagt man dazu oder ein mächtiger Mann in den USA nennt alternative Fakten. Das kann man heutzutage machen. Die Leute, die das sagen, haben keine Konsequenzen zu fürchten. Aber damals musste man dafür hinstehen, gerade dafür stehen, was man gesagt hat. Und die Leute wurden dafür getötet, weil sie das gesagt haben, weil sie von Jesus erzählt haben. Auch das Wirken von Jesus ist bestens dokumentiert. Jesus und seine Jünger haben nicht in irgendwelche Hinterhöfe oder versteckt in Höhlen oder so agiert, sondern Jesus hat in der Öffentlichkeit gewirkt. Er hat Lärme geheilt, Blinde konnten wieder sehen, der Lazarus wurde lebendig, wir kennen die Geschichten. 5000 Menschen wurden durch ein paar Brote und 2 Fische satt, Aussätzige wurden gesund. Und Jesus war keine unbekannte Person und seine größten Kritiker haben versucht, ihn mundtot zu machen. Aber die haben es nicht geschafft. Sie waren nicht in der Lage, die Wunder zu widerlegen, die er getan hat. Und auch später seine Jünger waren gleich unterwegs. Ich lese euch aus Apostelgeschichte 4 vor. Noch während Petrus und Johannes zu seinen Leuten sprachen, kamen einige Priester und Sadduzäer zusammen mit dem Hauptmann der Tempelwache auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten. Erst recht störten sie sich daran, dass diese Menschen verkündeten, Jesus sei auferstanden und es gäbe somit eine Auferstehung der Toten. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Morgen versammelte sich der Hohe Rat in Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten und der Hohepriester Hannas. Außerdem Kaiphas, Johannes, Alexander und alle anderen aus der Verwandtschaft des Hohen Priesters. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie: Wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus: Ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gerne geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Sie wussten nicht, was sie den beiden entgegenhalten sollten, denn der Geheilte stand vor ihnen. Deshalb ließen sie zunächst einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal führen und berieten sich. Was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen? Dass durch sie ein Wunder geschehen ist, können wir nicht bestreiten. Die Nachricht davon hat sich bereits in ganz Jerusalem herumgesprochen. Damit sich ihre Botschaft unter dem Volk aber nicht noch weiter ausbreitet, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten: Nur, urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da verwarnte der Hohe Rat die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch ohne eine Strafe frei, weil er sonst Unruhe im Volk befürchtete. Denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott für das, was er getan hatte. Immerhin war der Mann, an dem dieses Wunder geschah, von Geburt an über 40 Jahre lang gelähmt gewesen. Selbst die erbittertsten Gegner von Jesus sind unfreiwillig zu Zeugen von Gottes Wirken geworden. Sie konnten die Tatsache nicht bestreiten, dass Kranke geheilt wurden. Der Mann stand genau vor ihnen und sie haben ihn gekannt, er saß immer am Tempel und konnte nicht gehen. Sie konnte das weder verleugnen noch vertuschen, weil es ganz viele andere auch gesehen haben. Und weil Jesus und auch die zwei Jünger nicht gesagt haben: Okay, wenn ihr sagt, wir sollen nichts mehr sagen, dann gehen wir jetzt halt und sagen nichts mehr. Sondern die sind hingestanden und gesagt: Doch, wir können nicht schweigen. Und deshalb singen wir jetzt das Lied: Ich kann nicht schweigen.